Ja, schönen guten Morgen. Wir freuen uns, wieder hier zu sein. Ich habe auch Grüße mitgebracht aus unserer Gemeinde Kölnblick. Wir sind ja jedes Jahr so etwa einmal hier. Ich glaube, das erste Mal, dass ich heute nur mit meiner Frau hier bin. Kinder werden größer und selbstständiger. Also wir haben 5 Kinder im Alter zwischen 11 und 18 Jahren. Ja, ihr wisst sicher alle, was ein Naturgesetz ist. Ein Naturgesetz ist ein Prinzip, das sich in der Natur beobachten lässt. Gell? Und es ist zeit- und ortsabhängig. Also es gilt genauso wie hier, wie bei uns zu Hause oder in Afrika. Es gilt heute oder nächste Woche. Zum Beispiel, wenn ich diesen Stift loslasse, fällt er runter. Ich kann das beliebig oft wiederholen. Es ist einfach ein Gesetz. Ja, ich möchte mit euch heute auch eine Art Naturgesetz behandeln. Ist ein Gesetz, das Gott in die Schöpfung gelegt hat, das wir in der Natur sehen, aber das wir auch in Gottes Wort auf unser Leben angewendet finden. Nach der Flut hat Gott zu Noah gesagt, dass dieses Gesetz gilt, solange die Erde besteht. Da lesen wir in 1. Mose 8, Vers 22, das erste Mal davon. Und da spricht Gott, solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Also, es geht heute um Saat und Ernte. Und Paulus hat dieses Prinzip im Galaterbrief angeführt. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit dem Galaterbrief beschäftigt. Insgesamt 23 Predigten bei uns in der Gemeinde gehalten. Ich habe ja auch bei euch die letzten Jahre immer wieder einen Abschnitt aus dem Galaterbrief behandelt. Und letzten Sonntag habe ich bei euch uns den Galaterbrief abgeschlossen und wahrscheinlich wird das hier auch die letzte Predigt über den Galaterbrief, ein Abschnitt von dort sein. Wir wollen uns heute mit Galater 6, den Versen 7 bis 10 befassen. Ich lese. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ich habe diesen Abschnitt in 2 Teile eingeteilt, sind 4 Verse, jeder Abschnitt 2 Verse. Der erste Teil, denke an das Prinzip von Saat und Ernte. Der zweite Teil, dann die Verse 9 und 10, tue Gutes. Ja, wie beginnt Paulus diesen Abschnitt? Er beginnt mit einer Warnung. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Wenn wir das lesen, können wir also denken, jetzt pass mal auf. Hier kommt ein Thema, vor dem kannst du mal schnell daneben liegen. Da kannst du dich schnell irren. Und das kann unter Umständen fatale Konsequenzen für dein Leben haben. Und wirklich, gerade heute wird diese simple Wahrheit von Saat und Ernte, die wir auch in der Natur überall beobachten, von vielen Menschen oft missachtet und manchmal auch von Christen. Aber das Prinzip von Saat und Ernte ist hochrelevant für unser Leben. Es besagt ja einfach, dass unser Tun von heute Folgen auf unser Leben von morgen hat. Was wir heute säen, werden wir morgen ernten. Im Johannesevangelium lesen wir in Vers 8, Kapitel 8, Vers 44, dass der Teufel ein Lügner ist. Und dass er auch alles daran setzt, uns zu täuschen. Und der Teufel möchte immer wieder erreichen, dass wir dieses göttliche Prinzip von Saat und Ernte missachten. Dass wir es ignorieren und einfach so leben, als gäbe es das nicht. Vielleicht auch weitergehen, dass wir Gottes Wort einfach in seinem Leben nicht ernst nehmen. Aber Gott lässt sich nicht verspotten. Der Schöpfer hat dieses Gesetz von Saat und Ernte ins Universum gelegt und es gilt. Ja, was steckt nun hinter diesem Naturgesetz von Saat und Ernte? Was bedeutet das für unser Leben? Dann können wir sagen, 3 Prinzipien, die relativ offensichtlich sind. Das erste Prinzip, die Saat bestimmt das Ergebnis. Also wenn du jetzt Gerste säst, wirst du Gerste ernten. Wenn du Mais säst, wirst du Mais ernten. Wenn du Tulpenzwiebeln in deinem Garten pflanzt, kommt da Tulpen raus. Jedes Kind weiß das eigentlich schon, jeder Landwirt erst recht. Aber auch in meinem Beruf, ich bin Arzt, erlebe ich dieses Prinzip immer wieder. Da gibt es die, die über Jahre, Jahrzehnte rauchen, 30 Jahre, 2 Packungen am Tag oder sowas. Und dann landen sie bei mir als Kardiologe mit einem Herzinfarkt. Oder der eine ernährt sich immer nur von Fastfood und dann wird er immer beleibter und ganz ungesund. Deswegen sage ich oft jüngeren Patienten, so zwischen 30 und 50, euer Lebensstil jetzt, ihr Lebensstil jetzt, wie ihr jetzt lebt, gell? Das bestimmt eure Gesundheit in 20 oder 30 Jahren. Gell? Rauchen, natürlich, lange rauchen, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Hoher Blutdruck, um den man sich nicht kümmert. Bewegungsmangel, also kein Sport. Das hat halt seine Ergebnisse irgendwann im Leben. Also, die Saat bestimmt das Ergebnis. Das ist nicht nur in der Natur draußen, nicht nur auf unseren Körper bezogen, auf die Gesundheit, auch im geistlichen, moralischen Leben gilt das. Ja, in Hiob 4, Vers 8 heißt es, die Unheil pflügen und Mühsal säen, werden es ernten. Und die falschen Entscheidungen, die du heute triffst in deinem Leben, werden sich mal in deinem Leben bemerkbar machen. Es gibt ein Buch, das kürzlich erschienen ist, was dieses Thema auch hat. Es ist von Steve Farrer. Das heißt, wie du dein Leben bis 30 vergeigst. Jetzt ist hier die Mehrzahl, glaube ich, nicht unter 30, aber ein paar sind doch da. Und da geht es einfach um dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und der Autor schreibt einfach davon, welche fatale Folgen es in deinem Leben hat, wenn du in jungen Jahren falsche Dinge säst. Wenn dein Leben schief geht, dann passiert das nicht aus heiterem Himmel, sondern sehr oft ist es einfach die Ernte einer Saat. Wir klagen ja manchmal Gott an, wenn so im Leben was schief geht, anstatt uns erstmal so ein bisschen selbstkritisch zu hinterfragen. Es gibt einen ganz interessanten Vers in Sprüche 19, Vers 3, den habe ich neulich mal auswendig gelernt. Da heißt es, die Narrheit des Menschen führt ihn in die Irre. Also die eigene Dummheit sorgt dafür, dass irgendwas schief geht im Leben. Aber auf den Herrn ist sein Herz wütend. Also die eigene Entscheidungen haben ein gewisses unliebsames Ergebnis im Leben geführt, aber am Ende ärgert man sich um Gott, weil er das zulässt in seinem Leben. So sind wir manchmal. Ja? Unsere Narrheit führt uns irgendeine Wege, aber am Ende geben wir Gott die Schuld. Unser Handeln hat einfach Konsequenzen und unser Verhalten heute entscheidet über unser Schicksal in der Zukunft. Da gibt es auch ein ganz eindrückliches Sprichwort zu, was das ganz gut ausdrückt. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Ich bin ja mittlerweile nicht mehr ganz so jung, knapp über 50. Und wenn man so das Leben auch anderer Menschen über Jahre, Jahrzehnte beobachten kann, dann ist das schon sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, dass man mal guckt. Den kannte ich so früher als Jugendlichen. Wie war der damals? Welche Prioritäten hat er in seinem Leben gesetzt? Was war dem immer wichtig? Und wie hat sich sein Leben dann entwickelt? Und ich finde das immer wieder hochinteressant, so das zu beobachten, auch mit früheren Jugendfreunden sich zu treffen, wie deren Leben dann verlaufen ist. Ja? Und ich beobachte einfach, dass ich bei den meisten Menschen, wenn ich deren Leben so über Jahrzehnte beobachte, eigentlich nicht so doll überrascht bin, wo die am Ende gelandet sind. Familiär, beruflich, sonst im Leben, gemeindlich vielleicht. Dass man einfach sieht, Dinge, Prinzipien, Entscheidungen, Prioritäten, die sie als junge Menschen hatten, wie sie gesät haben, das haben sie in ihrem Leben auch irgendwo geerntet. Und so sieht man, dass dieses Naturgesetz gilt. Die Saat bestimmt das Ergebnis. Ja, ein zweites Prinzip, was wir da ableiten können: Die Menge deiner Ernte hängt von der Menge deiner Saat ab. Wenn du reichlich säst, wirst du reichlich ernten. Wenn du sparsam säst, wirst du sparsam ernten. Das lesen wir auch in 2. Korinther 9, die Verse 6 und 7. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Und dann auch jeder gebe, wie er sich seinem Herzen vorgenommen hat, also zu unseren Gaben, die wir in der Gemeinde geben. Aber auch hier erstmal das Prinzip, sparsames Säen, sparsames Ernten, reichliches Säen, reichliches Ernten. Ja? Also wenn du einfach die Bibel wenig studierst, dich wenig mit Gottes Wort beschäftigst, dir das für dich einfach nicht so wichtig ist, dann wird Gottes Wort dein Denken, deine Überlegung, aber letztendlich auch dein Handeln weniger prägen. Dann wirst du vielleicht in deinem Leben Entscheidungen treffen, die halt nicht so stark von Gottes Wort geprägt sind. Aber wenn du hier viel investierst und wenn du deine Gedanken mit Gottes Wahrheit füllst und Gottes Wahrheit in dein Leben prägen, dann wirst du halt auch entsprechendes ernten. Die Menge der Saat bestimmt die Menge des Ernte. Ganz einfach, liegt auf der Hand, aber das missachten wir manchmal leider auch. Und das dritte Prinzip, was wir auch immer wieder uns vergegenwärtigen müssen, auch in geistlichen Dingen ganz wichtig, die Ernte kommt nicht sofort. Die kommt erst nach einiger Zeit. Aber sie kommt immer. Also, wenn du heute was säst oder im Winter was säst, dann brauchst du Geduld. Und kannst nicht so sagen, nach 2 Tagen sehen, das ist ja sinnlos, ist ja nichts passiert. Ja? Wir denken ja eher, heute bestellt, morgen geliefert oder besser heute noch geliefert. Es muss alles sofort hier und jetzt passieren. Aber das ist im geistlichen Leben nicht so. Denn zwischen Zeit, Saat und Ernte liegt immer ein gewisser Zeitraum. Manchmal ein größerer, manchmal ein kleinerer. Ja? Manchmal haben wir im Garten, braucht man 9 Rasen, gell? Und dann gibt es 2 Möglichkeiten. Man sät ein und wartet und wartet. Und vor Jahren haben Viktor und ich uns mal zusammen Rollrasen liefern lassen. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Rollrasen verlegt habt, aber die Vorbereitungsarbeit, da ackert man eine Woche und andere gucken, man sieht ja gar nichts. Und dann verlegst du den Rollrasen ein paar Stunden schnell und man sieht ein super Ergebnis, gell? So hätten wir es oft gerne im Leben. Ja? Einfach mal schnell sowas ausgelegt und alles sieht schön aus. Aber so ist es nicht. Es ist doch immer wieder ein mühsames Säen, Warten, Geduld haben, bis dann wirklich die Ernte kommt, bis wir Ergebnisse sehen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb die Gefahr besteht, dass wir uns hier irren. Weil man irgendwie denkt, da tut sich nichts. Die Konsequenzen kommen vielleicht manchmal nicht sofort, auch wenn wir falsch sehen in unserem Leben. Eben weil man erstmal nichts sieht. Aber das stimmt nicht. Die Täuschung, dass auf eine Saat keine Ernte folgen würde, ist eine der populärsten Lügen unserer Zeit. Es ist die Lüge, dass ich heute tun und lassen kann, was ich will, ohne dass ich dafür vielleicht verantwortlich wäre. Es ist auch die Lüge, dass ich ungestraft sündigen könnte. Egal, was ich jetzt tue in jungen Jahren, später kann ich immer noch mein Leben in Ordnung bringen und auch nochmal ein geistlicher Mensch werden. Oder ich kann als junger Mensch einfach erstmal die Sau rauslassen und später kriege ich ja schon nochmal die Kurve. Oder ich kann als junger Mensch so viele Beziehungen haben, wie ich möchte und trotzdem wird das mit der glücklichen Ehe später schon irgendwie klappen. Unser Tun und Handeln hat immer Konsequenzen. Die Ernte deiner Saat kommt auf jeden Fall, wenn auch vielleicht manchmal später, als du es erwartest. Also wir hatten die 3 Punkte, ich wiederhole sie nochmal. Die Saat bestimmt das Ergebnis. Die Menge deiner Ernte hängt von der Menge deiner Saat ab. Und die Ernte kommt erst nach einiger Zeit nach der Saat. Ja, wie geht's im Text weiter? Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn man sich den Galaterbrief so ein bisschen anschaut, kann man auffallen, in Galater 5 kam auch mal Fleisch und Geist vor. Verse 13 bis 17. Da finden wir auch schon mal so einen Gegensatz. Ja? Und da finden wir den Gegensatz zwischen Fleisch, Geist und Fleisch. Da ist das vielleicht so ein bisschen dargestellt wie ein Schlachtfeld. Auf der einen Seite kämpft das Fleisch, auf der anderen Seite der Geist. Die sind einander entgegengesetzt. Und dann immer die Frage, wer gewinnt den Kampf? Gell? Hier in Kapitel 6 ist das Bild etwas anders gebraucht. Hier geht es um das unterschiedliche Säen. Da finden wir nicht Geist und Fleisch hier direkt gegeneinander gesetzt. Da finden wir vielleicht hier ist das Fleisch, wo wir sehen können. Und auf der anderen Seite ist der Geist. Hier, wenn du hier siehst, siehst du es aufs Fleisch und hier auf den Geist. Und die Ernte, wie unser geistliches Leben mal aussehen wird, hängt einfach davon ab, ob wir hier oder dort, ob wir auf Fleisch oder Geist gesät haben. So, und jetzt können wir uns fragen, was bedeutet es nun, auf das Fleisch zu säen? In Kapitel 5, Vers 24 lesen wir, dass das Fleisch unsere alte Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden ist. Also wenn wir unsere alte Natur nicht kontrollieren und im Zaum halten, dann werden sich die Werke des Fleisches in unserem Leben zeigen. Und diese schrecklichen Werke werden in Kapitel 5, Vers 19 bis 21 aufgezählt. Das ist zum Beispiel Ehebruch, Unzucht, Streit, Neid, Feindschaft und vieles mehr. Die Werke des Fleisches, die wir dann ernten werden, wenn wir dort sehen. Und diese alte Natur ist ja immer noch da in jedem von uns, auch wenn wir Gotteskinder sind. Und leider gibt es dieses Stück Land immer noch in unserem Garten, auf das wir immer noch sehen können. Und wir tun das jedes Mal, wenn wir vielleicht einen Groll hegen, wenn wir unseren inneren Ärger pflegen, manchen falschen Fantasien nachgehen oder in Selbstmitleid versinken oder vielleicht auch in Stolz auf die Schulter klopfen, dann sehen wir auf das Fleisch. Aber wir sehen auch auf das Fleisch nicht nur durch falsche Gedanken, auch durch einen falschen Lebensstil. John Stott, ein englischer Prediger, der schrieb dazu mal: Immer dann, wenn wir uns in geschlechter Gesellschaft aufhalten, deren negativen Einfluss wir nicht widerstehen können, immer dann, wenn wir faul im Bett liegen, obwohl wir uns Zeit zum Gebet nehmen sollten, immer dann, wenn wir zum Beispiel Pornografie konsumieren, immer dann, wenn wir riskieren, unsere Selbstkontrolle zu verlieren, dann säen wir auf das Fleisch. Und die Folge, wenn man auf das Fleisch sät, schreibt Paulus hier, dann werden wir Verderben ernten. Und das ist dann nicht so, dass Gott gezielt diese Menschen mit Unglück bestraft. Nein, er lässt sie einfach nur die Folgen ihres eigenen Verhaltens ernten. Viele Christen säen täglich auf das Fleisch und wundern sich, warum in ihrem Leben vielleicht so viel schief läuft. Warum sie vielleicht nicht heiliger werden. Aber Heiligung ist eine Frucht, lesen wir in Römer 6, Vers 22. Ob wir sie ernten oder nicht, hängt davon ab, was wir gesät haben. Und wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Ja, und was heißt es, auf den Geist zu säen? Auf den Geist zu säen findet man viele Stellen im Neuen Testament. Gell? Sich Schätze im Himmel sammeln, das nach dem zu trachten, was droben ist, seine Gedanken auf Geistliches zu richten, geistlich zu wandeln, Gott an die erste Stelle zu setzen in seinem Leben. Das bedeutet, gute geistliche Gewohnheiten zu haben. Immer wieder Gottes Nähe zu suchen, die Gemeinschaft mit Geschwistern pflegen, Gottes Wort studieren, in seinem Leben anwenden, sich mit geistlichen Vorbildern zu beschäftigen, zu beten. Also einfach zusammengefasst, in geistliche Dinge zu investieren. Und wenn wir wirklich ein geheiligtes Leben führen wollen, dann müssen wir einfach diese beiden Dinge beachten. Wir dürfen nicht auf das Fleisch säen und wir müssen immer wieder bewusst auf den Geist säen. Letztendlich ist es das Gleiche, was Paulus in Kapitel 5 vom Galaterbrief so ausdrückt, dass wir das Fleisch kreuzigen müssen und im Geist wandeln. Beides gehört zusammen. Einen anderen Weg zur Heiligung, zu echten geistlichen Leben gibt es nicht, täusche dich da nicht. Paulus sagt hier, irrt euch nicht. Ja, bevor wir jetzt im Text weitergehen und zum zweiten Punkt kommen, möchte ich noch einen Einschub machen, der Vollständigkeit halber. Wir haben gesehen, das Prinzip von Saat und Ernte steht. Es ist die Regel. Es ist das, was du erwarten kannst. Ja, wie der Stift, der runterfällt, wenn ich ihn loslasse. Aber für den Gläubigen gibt es, Gott sei Dank, noch ein anderes Prinzip. Und das ist nämlich das Prinzip der Gnade. Das lesen wir im Psalm 103, die Verse 9 bis 10. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden, uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Wenn wir mit dem Herrn leben, werden wir immer wieder diese Erfahrung machen, dass Gott uns mehr gibt, als wir eigentlich verdient hätten. Und dass er auch aus unseren Fehlern noch etwas Gutes machen kann. Und ohne das Prinzip der Gnade wären wir alle verloren. Nicht nur was unsere ewige Errettung betrifft, sondern auch was unser Leben hier und jetzt auf der Ehe betrifft. Unsere Ehe, unsere Kindererziehung, unsere Familie, unser Miteinander als Geschwister, unseren Dienst, unseren Beruf. Wenn es das Prinzip der Gnade nicht gäbe, könnten wir alle einpacken. Aber Gott sei Dank gibt es dieses Prinzip. Und jeder von uns könnte Beispiele aufzählen, wo er das schon erfahren hat. Aber das Prinzip der Gnade ist halt Gnade. Und auf Gnade hat man kein Anrecht. Ich kann das Prinzip der Gnade nicht einfach in mein Leben einplanen. Nach dem Motto, ich lebe jetzt mal so, Gott wird schon gnädig sein. Manche sagen, das ist ja sein Beruf. Da sind wir halt einfach auf dem Holzweg, dass wir sagen, er ist schon gnädig und wird das schon alles wieder hinbiegen. Und das hieße nämlich, dass wir das Prinzip von Saat und Ernte einfach aus unserem Leben ausklammern. Und das funktioniert nicht. Also das Prinzip der Gnade, das wir gerne betonen, hebt das Prinzip von Saat und Ernte nicht grundsätzlich auf. Und wie die ineinander zusammenwirken, das wäre jetzt auch nochmal ein extra Thema. Aber letztendlich müssen wir sagen, es gibt beides. Das Prinzip von Saat und Ernte gilt erstmal. Das ist auch, was wir ernst nehmen sollen. Aber wir dürfen dann doch immer wieder wissen, wir haben einen gnädigen Gott. Und wenn du das Leben eines Christen und vielleicht auch dein Leben im Rückblick anschaust, wirst du auch beide Prinzipien immer wieder entdecken können. Wir haben vielleicht hier und da mal falsch gesät und Gott war uns gnädig, sodass wir die Ernte nicht in voller Härte abbekommen haben. Oder er hat uns geholfen, die Folgen unserer Sünde zu ertragen. Aber das macht doch die Dinge nicht ungeschehen. Viele Brüder und Schwestern hat Gott doch noch segensreich gebraucht, in ihnen glückliche Ehen und Familien geschenkt, trotz vielleicht wilder und gottloser Jugendjahre. Aber doch merken auch diese Geschwister die Narben, die diese Jahre in ihrem Leben hinterlassen haben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Tue Gutes. Ab Vers 9. Lasst uns aber im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Im ersten Teil ging es mehr um unser persönliches Leben, unsere persönliche Heiligung. Jetzt geht es um Gutes zu tun, den anderen dienen. Auch hier gilt das Prinzip von Saat und Ernte. Und wir finden hier in diesem Abschnitt drei Aufforderungen. Das erste ist ganz am Anfang, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden. Also werde nicht müde, sagt Paulus hier. Im Gutes tun. Wir können auch sagen, der christliche Dienst, das ist ja eine anspruchsvolle Tätigkeit. Und jeder, der sich da einbringt in der Gemeinde oder woanders dient, merkt, da kann man auch mal müde werden. Es ist oft ermüdend. Egal ob in der Gemeinde oder in der evangelistischen Arbeit oder der Dienst in der Familie. Wir sind auch immer mal wieder versucht nachzulassen, zu ermüden. Manchmal ist man vielleicht sogar so frustriert und erschöpft, dass man alles hinschmeißen möchte. Aber Paulus sagt uns, lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Und warum? Dann sagt er, zur rechten Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Ja, zur rechten Zeit, wann ist das, fragen wir uns oft. Gell? Es kann dauern. Aber irgendwann kommt die Ernte, die Belohnung. Deshalb bleibt dran, lass nicht nach. Und wenn du müde bist, vielleicht ist es mal dran, eine Auszeit zu machen, mal richtig auszuschlafen, vielleicht ist es mal dran, einen Urlaub zu machen. Vielleicht musst du auch mal eine Aufgabe abgeben, weil du dich einfach übernommen hast. Aber grundsätzlich gilt, mach weiter in deinem Dienst. Werde nicht müde. Ja, wenn ein Landwirt beim Säen aufgibt und vielleicht nur das halbe Feld sät, wird die Ernte dementsprechend geringer ausfallen. Und bei vielen Aufgaben im Reich Gottes ist es wie beim Säen. Erstmal viel Arbeit. Und man sieht nicht, ob die Arbeit überhaupt was bringt. Da kümmert sich um Menschen, man lädt sie ein, geht ihnen nach, man trifft sich mit ihnen. Manchmal dauert es Monate oder Jahre, dass man mal eine Frucht sieht, dass man mal ein Ergebnis sieht. Oder wir Eltern, wie viele Jahre investieren wir unsere Kinder? Auf wie viele Dinge verzichten wir um ihretwillen? Wie oft müssen wir sie ermahnen, belehren, zurechtweisen, ermuntern? Ja, das habe ich doch jetzt schon 100 Mal gesagt. Und es gibt immer wieder Zeiten, wo wir denken, irgendwie tut sich da nichts. Da kann ich es doch einfach so laufen lassen. Aber irgendwann werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Das sagt Paulus uns hier. Und für alle, die müde geworden sind, gibt es diese wunderschöne Verheißung aus Jesaja 40. Die möchte ich ja auch nochmal lesen, Vers 29. Er gibt den Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke, da in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Also lasst uns nicht müde werden, sondern weitermachen mit den Aufgaben, die Gott uns anvertraut hat. Und der zweite Punkt, Vers 10, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, gell? Nutze die Gelegenheit. Lasst uns die Gelegenheiten nutzen. Es gibt die Gelegenheit zum Säen. Es gilt, die Gelegenheit zum Säen zu nutzen. Jeder Landwirt weiß das. Es gibt eine gewisse Zeitspanne, wo er säen kann. Da ist der Boden vielleicht feucht genug, aber doch nicht zu nass. Es hat nicht zu viel geregnet. Es ist vielleicht nicht starker Regen angesagt in den nächsten Tagen. Und in dieser Zeitspanne muss er einfach säen, mit seinem Traktor aufs Feld fahren. Ob er Lust hat oder nicht. Denn jetzt ist die Gelegenheit da zu säen. Vielleicht nächste Woche nicht mehr. Und so ist das auch in unserem Leben, dass es immer wieder Zeitspannen mit begrenzten Möglichkeiten gibt. Und dass es auch sein kann, dass irgendwann die Zeit vorbei ist, die Chance vertan ist. Gerade jetzt ist vielleicht jemand krank und braucht deine Hilfe. Gerade jetzt wird jemand gebraucht in der Kinderstunde für diese Freizeit. Gerade jetzt ist jemand entmutigt und braucht einen Zuspruch oder einen Anruf. Gerade jetzt sind unsere Kinder noch zu Hause und in ein paar Jahren sind sie vielleicht schon ausgezogen. Gerade jetzt habe ich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, mich um andere zu kümmern. Jetzt ist die Gelegenheit und vielleicht später ist sie wieder vorbei. Jetzt bist du vielleicht noch jung und ungebunden und hast Zeit in Dinge investieren in deinem Leben, für die du später keine Zeit mehr hast. Es wäre schlimm, wenn wir einmal auf unser Leben zurückschauen oder auf einen Zeitraum unseres Lebens und dann sagen, enttäuscht feststellen, dass wir die Gelegenheiten, die Gott uns gegeben haben, nicht genutzt haben. Ja, und die dritte Aufforderung, die wir finden, habe besonders deine Glaubensgeschwister im Blick. Die werden hier einfach herausgestellt, gell? Allen Gutes tun, aber besonders gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also wir sollen allen Menschen Gutes tun, keine Ausnahme machen, auch denen, die wir vielleicht nicht so mögen, die uns unsympathisch sind. Das hat ja Christen schon immer ausgezeichnet in den vergangenen Jahrhunderten, dass sie sich um andere gekümmert haben und gerade um die gekümmert haben, mit denen sich sonst keine abgeben wollte. Also wenn wir Gelegenheiten haben, einem Nachbarn, Arbeitskollegen, Klassenkameraden etwas Gutes zu tun, dann sollen wir das machen. Hier steht allen Menschen. Aber dann nochmal die Betonung, am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Also Paulus setzt hier eine gewisse Priorität für die neue Familie. Hier haben wir eine besondere Verpflichtung. Und das ist auch wichtig für unser Zeugnis vor der Welt, dass wir uns als Geschwister umeinander kümmern. Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, heißt es in Johannes 3, 10, Vers 34. Und so kann es nicht sein, dass du immer nur mit Ungläubigen deine Zeit verbringst und dann gar keine Zeit und Energie für deine Glaubensgeschwister mehr hast, ihnen zu helfen, ihnen Gutes zu tun. Deswegen diese Reihenfolge, die Paulus vorgibt, erst die Hausgenossen des Glaubens, dann die anderen. Ja, und dann komme ich zum Schluss. Jedes Jahr wird ja das Erntedankfest gefeiert, so in den großen Kirchen. In den USA ist das, glaube ich, noch verbreiteter. Da geht es auch darum, eine reiche Ernte, für die gedankt wird, aber für die kann man auch nur danken, wenn man gesät hat. Und daran lernen wir einmal, wir müssen arbeiten, uns hinknien, uns schmutzig machen, den Samen säen, ihn begießen, warten, Unkraut entfernen. Und jeder Bauer weiß gleichzeitig, dass seine Arbeit nicht alles ist. Er kann sich noch so viel Mühe machen, kann den besten Samen kaufen, alles perfekt vorbereiten. Es gibt doch Einflussfaktoren, die er nicht in der Hand hat. Er ist abhängig von Gottes Segen, von der Sonne, vom Regen, von der Bewahrung vor Unwetter. Das ist auch in unserem Leben so. Es gibt ein Lied, das das schön ausdrückt. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen stehen in des Himmels Hand. Als Kinder Gottes sind wir so froh über das Prinzip der Gnade in unserem Leben, dass der Himmel, der Vater im Himmel, alles in seiner Hand hält. Und dieses Wissen soll uns nicht faul und träge machen, sondern fröhlich und fleißig in unserer Seearbeit, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde, mit unseren ungläubigen Kontakten, in der Gewissheit, dass Gott uns in seiner Gnade auch einmal eine gute Ernte schenken wird. Amen.